Gott sei Dank, heute dürfen wir Abendmahl feiern. Denkt ihr das auch so? Im Abendmahl haben wir ja so ein richtig kraftvolles, sichtbares Zeichen unseres Herrn. Ich möchte euch mal gerne in eine Situation mit hineinnehmen. Manche von euch haben mich schon mal beim Einkaufen erwischt. Also ihr seid dann auch in irgendeinem Supermarkt und dann könnt ihr mich da ab und zu schon mal durchwuseln sehen, wo ich da durchflitze und meinen Wagen voll lade. Und meistens sind da immer ganz viele Getränke. Und jetzt fahre ich da mit unserem Auto nach Hause, hinten ist der Kofferraum voller Lebensmittel und Getränke. Dann hast du dann die Pakete und dann schleppst du die dann alle rein. Und jetzt stell dir vor, da kommt gerade einer an der Straße vorbei, sieht mich da mit meinen Wasserdingern da herlaufen und kommt einfach mit und sagt, komm zu mir ins Haus rein, sagt, schönen guten Tag, hier ist ein Platz, hier, der gefällt mir, hier werde ich demnächst kommen mit ein paar anderen Leuten, wir werden hier ein Fest feiern. Wie weit geht Gastfreundschaft? Als sich die Jünger, der in Lukas 22 berichteten Abendmahlsgeschichte nähern, da passiert etwas Ähnliches. Und ich lese uns das mal vor. Es ist überschrieben, das Abendmahl. Und ihr seht ja, wir haben heute Abendmahl. Und ich habe mich entschieden, darüber auch zu predigen. Über das Abendmahl. Es kam nun der Tag der ungesäuerten Brote, an dem man das Passahlamm opfern musste. Und er sandte Petrus und Johannes und sprach, geht hin und bereitet uns das Passahlamm, damit wir es essen. Sie aber fragten ihn, wo willst du, dass wir es bereiten? Er sprach zu ihnen, siehe, wenn ihr hineinkommt in die Stadt, wird euch ein Mensch begegnen, der trägt einen Wasserkrug. Folgt ihm in das Haus, in das er hineingeht, und sagt zu dem Hausherrn, der Meister lässt dir sagen, wo ist der Raum, in dem ich das Passahlamm essen kann mit meinen Jüngern? Und er wird euch einen großen Saal zeigen, der mit Polstern versehen ist. Dort bereitet es. Sie gingen hin und fanden, wie es ihnen gesagt hatte, und bereiteten das Passahlamm. Und als die Stunde kam, setzte er sich nieder und die Apostel mit ihm. Und er sprach zu ihnen, mich hat herzlich verlangt, dies Passahlamm mit euch zu essen, ehe ich leide. Denn ich sage euch, dass ich es nicht mehr essen werde, bis es erfüllt wird im Reich Gottes. Und er nahm den Kelch, dankte und sprach, nehmt ihn und teilt ihn unter euch. Denn ich sage euch, ich werde von nun an nicht trinken von dem Gewächs des Weinstocks, bis das Reich Gottes kommt. Und er nahm das Brot, dankte und brach's und gab es ihnen und sprach, das ist mein Leib, der für euch gegeben wird. Das tut zu meinem Gedächtnis. Desgleichen auch den Kelch nach dem Mahl und sprach, dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut, das für euch vergossen wird. Jesus schickt seine Jünger nach Jerusalem. Sie werden dort einen Mann treffen, der einen Wasserkrug trägt. Sie folgen ihm in das Haus, in das er geht. Und sie sagen dem Hausherrn, der Meister lässt dir sagen, wo ist der Raum, in dem ich das Passahlamm mit meinen Jüngern essen kann. Und er wird euch einen großen Raum zeigen, der mit Polstern versehen ist. Dort bereitet es zu. Schon eine merkwürdige Anweisung, die der Herr dort seinen Jüngern gibt. Aber Jesus unterstreicht hier nochmal etwas, was, glaube ich, ganz, ganz wichtig ist. Er ist der Chef. Er ist der Meister. Er ist der Herr. Er hat Autorität. Die Situationen und alles, was da so mit rum passiert um diese Geschichte, der Herr hat das in der Hand. Er hat das im Griff. Er weiß, wie alles ist. Und das macht mir Mut, Jesus zu vertrauen. In meinen ganz aktuellen Lebenssituationen, Jesus wirklich zu vertrauen. Er weiß, was er tut. Er hat das in der Hand. So wie er das mit dem Abendmahl im Prinzip regelt für seine Jünger. Und wir kennen viele andere Geschichten in der Bibel ebenfalls, wo die Autorität Jesu einfach deutlich wird. Das, was er sagt, passiert so. Er hat die Kraft und die Möglichkeit. Und seine Allwissenheit und seine Allmacht, die steht wirklich gegen unsere Kleingläubigkeit. und unser mangelndes Vorstellungsvermögen, dass der Herr sowas tun könnte. Und was uns oft davon abhält, wirklich das zu tun, was Jesus uns aufträgt, was er uns sagt, das einfach umzusetzen. Mich ermutigt das, so ein bisschen verrückt eigentlich, wenn man sich das vorstellt, aber wie das alles zusammenkommt und wie der Herr das wirklich alles bis ins Detail eigentlich schon geplant hat. Nichts geschieht, was er nicht will. Oder alles geschieht, was er will. Und was will Jesus jetzt hier in dieser Geschichte? Einen ganz einfachen Satz spricht er hier. Mich hat herzlich verlangt, dies Passahlamm mit euch zu essen, ehe ich leide. Mich hat herzlich verlangt. Jesus will die Gemeinschaft mit seinen Jüngern. Und Jesus will auch die Gemeinschaft heute mit uns, mit dir und mit mir. Jesus hat gesagt, er will Gemeinschaft mit uns haben. Ist doch wunderbar. Und was mich am meisten an diesem Gemeinschaftswunsch Jesu berührt, das ist die Tatsache, dass er diese Gemeinschaft wirklich herbeisehnt. Er sagt nicht, naja, jetzt bin ich wieder mit ihnen zusammen, sondern er sagt, mich sehnt danach. Ich will Gemeinschaft mit euch haben. Ich kann mir nichts Wichtigeres, nichts Besseres vorstellen, als heute Gemeinschaft mit euch zu haben. Und dass er diese Gemeinschaft herbeisehnt, obwohl, wenn wir hier zwei Verse weiterlesen, dann lesen wir das schon, obwohl einer seiner Jünger ihn verrät. Ich weiß nicht, ob ich mich danach sehnen würde, aber Jesus tut das. Jesus sehnt sich auch nach unserer Gemeinschaft. Auch wenn wir gebrochene Biografien aufweisen. Auch wenn unsere Jesus-Nachfolge zu wünschen übrig lässt. Und die meisten von uns würden sich genauso auch einschätzen, dass wir sagen, ja, wir haben Defizite in unserer Beziehung zu Jesus. Wir haben nicht alles geschafft. Wir haben nicht alles toll gemacht, sondern ja, wir sind eigentlich auch die, die es mit Jesus nicht immer so auf die Reihe kriegen. Und Jesus sagt trotzdem, er sehnt sich nach dir. Auch dann, er sehnt sich nach dir. Und wenn wir zum Abendmahl kommen, dann sind wir oft gezeichnet von den Tagen und Nächten der Vergeblichkeit. Wo vieles von dem, was wir uns vorgenommen haben, nicht geschafft haben. Wo vieles von dem, wo wir durchstarten wollen, was nicht geglückt ist. Wo vieles von dem, was wir auch im Glauben erreichen wollten, nicht geschehen ist. Wir kommen oft mit wenig oder ganz ohne Zukunftsmut. Doch Christus lädt uns ein an seinen Tisch. Erfolgreiche wie Erfolglose. Glückliche oder Unglückliche. Mit sich selbst und anderen Hadernde oder wenn es uns gut geht. Jesus sagt, kommt und ich sehne mich nach euch. Und er lädt uns alle ein. Und er teilt an diesem Tisch wirklich von seinem Leben aus, an uns aus, so nach dem Motto, ich lebe und ihr sollt auch leben. Selbst wenn einiges schiefgegangen ist, selbst wenn in eurer eigenen Biografie Mängel sind. Das ist die übernatürliche Kraft des Abendmahls. Diese Einladung, selbst in unser Versagen hinein, trotzdem leben aus Christus. Jetzt muss ich ein bisschen ausholen. In der Kirchengeschichte gab es bezüglich des Abendmahls ganz viele Auseinandersetzungen, die bis heute immer noch andauern. Ist das, zum Beispiel eine Frage ist immer die Frage, ist das Abendmahl eigentlich ein Sakrament? Und sind wir als Freikirche mit Sakramenten, können wir da überhaupt umgehen und so weiter? Ein Sakrament bezeichnet eine sichtbare menschliche Handlung, die einen unsichtbaren Handeln Gottes bewirkt. Quasi die sichtbare Handlung einer unsichtbaren Wirklichkeit. Und so gesehen ist das Abendmahl, wie die Taufe oder auch die Eheschließung, ein Sakrament. Beim Abendmahl, da vollzieht sich nämlich göttliches Handeln durch menschliches Handeln. Die Reformatoren weisen darauf hin, und das zu Recht, dass dieses Handeln und Wirken Gottes nicht von einer kirchlichen Institution oder gar kirchlichen Amtsträgern abhängig sein darf. Aber, und ich glaube, wir Freikirchler neigen dazu, etwas zu hemdsärmlich mit solchen Sachen umzugehen. Für uns hat das zu viel Symbolcharakter und zu wenig Wirksamkeit. Im Abendmahl wirkt Gott. Im Abendmahl passiert etwas Übernatürliches aus Gottes Kraft an uns. Im Abendmahl wird die Kraft Gottes freigesetzt. Ich weiß nicht, wie das bei euch ist, aber ich kenne das in vielen Gemeinden. Das Abendmahl ist oft in unserem Verständnis doch etwas ein lästiges Anhängsel an den Gottesdienst. Das macht den Gottesdienst nur noch lang. Und das ist dann auch der Gottesdienst, an dem man am besten fehlen kann, wenn Abendmahlsgottesdienst ist. Das ist schade. Das ist wirklich schade. Denn im Abendmahl ereignet sich die Kraft der Kreuzestat Jesu in einer ganz besonderen Weise. Martin Luther zum Beispiel nahm jahrelang täglich das Abendmahl. Und er hat es deshalb gemacht, um geistlich Kraft zu haben für seinen anstrengenden Dienst, für die ganzen Widerstände und Kämpfe, die er hatte. Und im Abendmahl liegt die Kraft fürs Leben. Im Abendmahl finden wir wirklich Kraft fürs Leben. Kraft für meinen Beruf, Kraft für meine Familie, für mein ganzes Leben. Aus dem Abendmahl kann Gottes Kraft wirklich zum Fließen kommen. Wie auch im Lobpreis, in der Anbetung oder auch in der Verkündigung. Die Frage ist, wie kommt diese Kraft dann zu mir? Ich kann es euch nicht erklären. Das ist etwas, was ein Geheimnis ist. Aber es funktioniert dadurch, dass man es tut. Dass man das Abendmahl einfach nimmt. Dass man im Glauben Jesus Christus da wirklich annimmt. Und das aus der Hand Gottes entgegennimmt. Und es gibt wirklich eine Kraft. Erschließe dir doch vielmehr diese übernatürliche Kraftquelle des Abendmahles. In der Gemeinde, vielleicht im Hauskreis, vielleicht im Lobpreisteam, bevor ihr euch zum Üben trifft. Im Chor, in einer Dienstgruppe, in deiner Ehe oder sogar wenn du alleine bist. Auch das geht. Ich hatte eine ältere Schwester im Krankenhaus besucht und die Prognose war, dass sie wohl nicht mehr sehr lange leben wird. Und sie hatte einen Wunsch. Sie bat, ob wir nochmal Abendmahl miteinander feiern könnten. Dann bin ich dahin mit meinem kleinen Geschirr. Ich habe da extra sowas für. Und wir haben zu zweit gesessen im Foyer des Krankenhauses. Die Leute liefen an uns vorbei. Wir haben miteinander Abendmahl gefeiert. Wir haben eine Kerze aufgestellt. Und da ist so eine Kraft ausgegangen, so ein Frieden ausgegangen. Das ist wunderbar. Ich kann das nicht erklären. Wir müssen es tun. Vom Abendmahl geht Kraft fürs Leben aus. Vielleicht sind wir zu sehr in der Vergangenheit darüber verschreckt worden, dass Paulus zum Beispiel uns im 1. Korintherbrief 11 mitteilt, dass man das Abendmahl auch missbrauchen kann. Das ist immer so eine Gedanke dabei. Ihr kennt diese Sache mit dieser Unwürdigkeit. Und eine Tendenz evangelikaler Theologie ist es, dass man zuerst einmal das anspricht, was man nicht darf. Statt über das zu reden, was man eigentlich darf und was eigentlich Kraft macht. Also im Zusammenhang mit dem Abendmahl unwürdig zu kommen. Und dann natürlich darauf hinzuweisen, dass der unwürdige Gebrauch des Abendmahls bis zum Tod auch dem geistlichen Tod führen kann. Und ich lese uns diese Stelle aus 1. Korinther 11, ab Vers 27. Wer nun unwürdig von dem Brot isst oder aus dem Kelch des Herrn trinkt, der wird schuldig sein am Leib und Blut des Herrn. Der Mensch prüfe aber sich selbst, und so esse er von diesem Brot und trinke aus diesem Kelch. Denn wer so isst und trinkt, dass er den Leib des Herrn nicht achtet, der isst und trinkt sich selber zum Gericht. Darum sind auch viele Schwache und Kranke unter euch, und nicht wenige sind entschlafen. Wohlgemerkt, hier geht es nicht um den unwürdigen Teilnehmer, sondern um die unwürdige Teilnahme. Das muss man unterscheiden. Würdig ist nicht der, der nichts verbrochen hat, der lupenlos rein ist wie ein Diamant und eine weiße Weste hat, kurzum, der perfekt ist. Wer könnte denn da noch kommen? Niemand. Niemand könnte von uns dann das Abendmahl nehmen. Würdig ist der, der die Heilstat Jesu für sich annimmt. Würdig ist der, der sagt, ich brauche Jesus Christus. Ich brauche ihn, weil ich versagt habe. Würdig ist der, der eigentlich eingeladen ist von Jesus und der sagen muss, ich bin eigentlich auch der Verräter. Ich bin eigentlich auch der, der das nicht schafft, mit Jesus zu leben. Und zu dem sagt Jesus, komm, weil du brauchst mich. Ist Jesus dein Herr und Heiland? Ist Jesus für dich der Herr? Sagst du, Jesus Christus, ich brauche dich? Dann bist du würdig. Jesus sehnt sich danach, mit uns Tischgemeinschaft zu haben und uns seine Kraft zu geben. Wir brauchen, wir sollen und dürfen keine Angst vor dem Abendmahl haben, sondern wir brauchen die Kraft des Abendmahls. Und wir sollen einen heiligen Respekt dafür zwar haben, aber wir sind eingeladen zu kommen, um diese Kraft auch zu empfangen. Einfach wegbleiben, ich glaube, da beschneiden wir uns selber mit. Wir werden von Paulus aufgerufen, das Abendmahl zu feiern, aber auch uns selber zu reflektieren, zu prüfen, wo stehe ich gerade mit Jesus und wie lebe ich mit Jesus und mit meinen Mitmenschen. Der Mensch prüfe aber sich selbst und so esse er von diesem Brot und trinke aus diesem Kelch. Die Frage, die wir uns stellen, ist, brauchen wir Jesus? Wenn wir sagen ja, dann komm, dann bist du eingeladen. Das Abendmahl setzt Kraft fürs Leben frei. Aber das Abendmahl ist noch mehr. Es ist eine Proklamation und eine Verkündigung, ein Verkündigungsmahl. Und das heißt, so oft ihr dieses Brot esst und aus dem Kelch trinkt, verkündigt ihr den Tod des Herrn, bis er kommt. Das ist, glaube ich, was wir auch immer wieder bedenken müssen. Unsere Verkündigung ist lebensentscheidend. Unsere Verkündigung ist lebensentscheidend für andere Menschen. Wie sollen sie gerettet werden, wenn sie nicht gehört haben? Die allein rettende Botschaft wird von Menschen verkündigt, von dir und von mir. Die Verkündigung, die wir zu bringen haben, ist wirklich lebensentscheidend. Die Verkündigung entscheidet über Leben und Tod, über Zukunft oder keine Zukunft, über ewiges Leben oder ewiges Getrenntsein von Gott. Unsere Verkündigung entscheidet, ob Gott am Zug im Leben eines Menschen kommt oder nicht. Es gibt keine wichtigere Botschaft, kein anderes Evangelium, keinen anderen Weg zum ewigen Leben als die Liebestat Jesu am Kreuz von Golgatha. Und Gott sucht Menschen, die bereit sind, das zu verkündigen. Und wenn wir das tun, dann geschieht auch etwas. Ich kenne ganz viele Beispiele, wo durch die Verkündigung des Evangeliums Menschen komplette Lebenswenden erlebt haben. Es gibt manchmal so tolle Bücher, wo man das lesen kann. Und ich habe das schon ganz oft erlebt. In der Jugendarbeit, in der Gemeindearbeit, im Evangelisationsdienst. Überall, wo Menschen dieser Botschaft folgen, die verändern sich komplett. Ist jemand in Christus, ist er eine neue Kreatur. Und unser Auftrag ist, davon zu reden, das zu verkündigen. Nicht nur auf der Straße, in unseren Familien, hier in der Gemeinde, überall. Von unserer Arbeit. Und das Abendmahl lehrt uns das, was wir verkündigen sollen. In dem Moment, wo wir Jesus verkündigen, durch Wort und Tat, da wird Jesus offenbar, denn er ist das Fleisch gewordene Wort Gottes. Wir verkündigen nicht das, was wir im Kopf haben an Dogmen oder an Philosophie oder an Ideologie, sondern was unser Leben im Herzen getroffen hat. Das, was wir im Abendmahl feiern. Wir verkündigen die Beziehung zu einer Person, nämlich zu Jesus Christus. Und Verkündigung ist das Sichtbarmachen Jesu, der uns durch den Heiligen Geist zum Vater führt. Und Jesus ist der Schlüssel zum Reich Gottes. Er ist das Leben. Und das Abendmahl ist Teil dieser Verkündigung. Im Abendmahl üben wir, heißt wörtlich, zu Herolden. Ein Herold war jemand, der vor dem König herlief und quasi seinen Willen rausrief, was der König wollte. Und im Abendmahl proklamieren wir ein vollzogenes Geschehen, nämlich das Heilsgeschehen am Kreuz von Golgatha. Eine Wahrheit, die wir in die sichtbare und unsichtbare Welt werfen. Das Abendmahl ist Proklamation der Heilstat Jesu. Und eigentlich ist das der Platz für das Abendmahl nicht am Ende des Gottesdienstes, sondern eigentlich vorne dran. Weil das ist das Entscheidende. Das ist das Wichtige. Im Abendmahl verkündigen wir, Jesus, ich gehöre zu dir, wenn ich dann das Abendmahl nehme. Du bist für mich gestorben. Meine Existenz hängt an dir. Und ohne dich bin ich verloren. Es gibt für jeden Menschen Rettung aus dieser Verlorenheit, aus dem ewigen Getrenntsein von Gott. In dir, du mein König, gebe ich mich dir hin. Vor dir beuge ich meine Knie, dich bete ich an. Du bist mein Gott. Du bist der Sohn des lebendigen Gottes. Das verkündigst du, wenn du dem Abendmahl teilnimmst. Und das Letzte, im Abendmahl feiern wir die Hingabe Jesu an mich. Hat jemand von euch den Film, der war ja vor einigen Jahren ziemlich in den Schlagzeilen, The Passion gesehen, die Passion? Super brutaler Film mit Mel Gibson. Hier wird die Grausamkeit dargestellt, die am Kreuz passiert ist. Manch einer hat das gesehen, hat sich drüber aufgeregt, mancher konnte es nicht sehen. Ich gehöre zu denen, die das auch nicht sehen konnten. Was hat da so geschockt an so einem Film? Was schockt an dieser Szene, wo Jesus gefoltert und gekreuzigt wird, so dermaßen? Was ist daran so schlimm? Es gibt ganz viele brutale Filme und mit kaum einem Film hat man solche Probleme. Aber damit schon. Was war so unerträglich an dem, wie ich meine, sogar biblisch dargestellten Foltertod Jesu? Es sind eigentlich nur zwei Worte. Es ist für dich. Das, was da passiert, diese Grausamkeit, die geschieht an deiner Statt. Nicht abstrakt für die Welt, sondern Jesus sagt zu dir, mein Leib für dich gegeben. Das, was da passiert am Kreuz, geschieht für dich. Und das macht es so hart. Das macht es so schwer zu ertragen. Jesus tut das für dich. Und er hat sich entschieden, es für dich zu tun. Jesus hat sich zu dir gestellt und hat gesagt, ich mache das für dich. Der machte das nicht, weil es irgendein Unfall ist oder weil er nicht raus konnte aus der Nummer, sondern weil er entschieden hat, für dich. Und dann sagt er, und ich sehne mich danach, dass wir jetzt Gemeinschaft haben. Im Abendmahl. Dann kriegt das eine andere Bedeutung. Dann kriegt das eine viel tiefere Bedeutung. Er hat dich nicht vorher gefragt, aber er hat es für dich getan. Und Jesus macht dir im Abendmahl deutlich, ich wurde bestraft für dich, damit dir vergeben wird. Ich wurde verwundet für dich, damit wir Heilung bekommen können. Ich wurde zur Sünde gemacht für dich, damit du gerecht gemacht wirst. Ich starb deinen Tod für dich, damit du Leben hast. Ich ertrug deine Armut für dich, damit du reich wirst in ihm. Ich ertrug deine Ablehnung für dich, damit du vom Vater angenommen wirst. Ich wurde zum Fluch für dich, damit Segen dein Leben bestimmt. So wirklich, wie wir gleich das Brot brechen, so wirklich starb Jesus für uns am Kreuz. Und so wirklich wird er auch wiederkommen. Und daran teilzunehmen, ist eine Kraft, ist eine göttliche Kraft, die er uns verheißen hat. Und er lädt uns ein, an diesen Tisch zu kommen und diese Kraft zu empfangen. Es ist kein Anhängsel. Abendmahl ist etwas ganz Zentrales. Und wenn wir kraftlos sind, lasst uns Abendmahl feiern. Mich hat herzlich verlangt, mit euch dieses Mahl zu feiern. Das sagt Jesus uns. Amen.